Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 8. Februar auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Fußball ist in der arabischen Welt immer politisch. Fußballer und Fußballfans als Revolutionäre im arabischen Frühling. Mehr Transparenz bei öffentlichen Ausschreibungen. In der Schweiz gibt es auch Korruption. Das Bollwerk soll velofreundlicher werden. Die Gefahrenzone muss verbessert werden. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Gegen die Baubewilligung für den Ropetech-Seilpark im Dellhölzli wurde Beschwerde eingereicht. Die Grüne Partei Bern will den Entscheid des städtischen Bauinspektorats nicht tolerieren. Mit der Erteilung der Baubewilligung würden die illegal erstellten Bauten im Nachhinein honoriert, schreiben die Grünen in einer Mitteilung. Ropetech stehe schon länger in der Kritik wegen unbewilligten Vergrößerungen des Seilparks im Dellhölzli-Wald. Vor 3 Jahren wurde deshalb ein Baugesuch bereits zurückgezogen. Die Grünen fürchten um die Zukunft des Waldschutzes. Wenn diese Bewilligung nun erteilt werde, höhle man damit die Waldgesetzgebung weiter aus. Viele Baustellen in der Schweiz stehen still. Wegen der Eiseskälte wurden die Bauarbeiten eingestellt, um die Gesundheit der Arbeiter zu schützen. Bei vielen Bauunternehmen brauchte es aber offenbar den Druck der Gewerkschaft Unia, damit die Baustellen dicht gemacht wurden. Ein weiteres Problem sieht die Unia darin, dass viele Bauarbeiter wegen stillstehender Bauarbeiten keinen Lohn erhalten. Anderen werde bis zu 20% ihres Lohnes abgezogen, schreibt die Unia. In ihrer Mitteilung bekräftigt sie deshalb erneut ihre Forderung nach einem neuen Landesmantelvertrag. Derzeit herrscht in der Baubranche ein vertragsloser Zustand. Die Unia konnte sich mit dem Baumeisterverband bisher nicht einigen. Griechenland will heute über das neue Sparprogramm entscheiden. Ministerpräsident Lukas Papadimos trifft sich heute mit den Chefs der 3 Regierungsparteien. Mit dem neuen Sparprogramm will Griechenland Forderungen der internationalen Geldgeber erfüllen. Das vom Staatsbankrott bedrohte Land ist auf das Hilfspaket im Wert von 130 Milliarden Euro dringend angewiesen. Derweil protestieren in Athen tausende Menschen gegen das geplante Sparprogramm. Es wurde ein 24-stündiger Streik angekündigt. Zahlreiche westliche Staaten haben ihre Botschafter aus Syrien abgezogen. Russland hingegen steht dem Regime vom Machthaber Bashar al-Assad weiterhin zur Seite. Der russische Außenminister zeigte bei seinem Besuch in Syrien viel Verständnis für das Vorgehen des Regimes. Assad habe ihm versichert, er versuche alles, um die Gewalt im Land zu stoppen. Zudem wolle Assad mit der Beobachtermission der Arabischen Liga zusammenarbeiten, so der russische Außenminister. Derweil setzt die syrische Armee ihre Angriffe auf die Protesthochburg Homs fort. Laut Angaben des Oppositionellen Revolutionskomitees sind am Montag landesweit rund 130 Menschen getötet worden, davon fast 100 alleine in Homs. Und noch zum Wetter. Es ist bewölkt mit einzelnen Schneeflocken. Am Nachmittag sollte es Aufhellungen geben. Im Flachland weht eine mäßige Bise. Es bleibt eisig bei minus 10 Grad. Morgen Donnerstag hat es Hochnebelfelder. Darüber ist es meist sonnig. Und am Freitag ist es bewölkt mit da und dort etwas Schnee. Am Nachmittag aber auch einigen Sonnenstrahlen. Mit Bise bleibt es bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt bei minus 5 bis minus 7 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Fußball ist in der arabischen Welt immer politisch. Das sagt der Fußballblogger und Nahostkenner James Dorsey. So haben die blutigen Ausschreitungen nach einem Fußballspiel letzte Woche im ägyptischen Port Said auch eine politische Komponente. Wie wir gestern im Rabe Info berichtet haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Sicherheitskräfte mitverantwortlich am Massaker waren. Auch in Syrien, Bahrain und Algerien ist Fußball politisch höchst brisant. Für den Nahostkenner James Dorsey ist klar, beim Ausbruch des arabischen Frühlings haben Fußballfans eine wichtige Rolle gespielt. Die Ultras der Kairoer Fußballfanszene standen zuvorderst, als es darum ging, den Sicherheitskräften des Regimes die Stirne zu bieten. Ich wollte von James Dorsey wissen, wie es möglich war, dass sich Rivalen auf einmal nicht gegenseitig bekämpften.
Mit Name der tiefe Hass, der bestand zwischen den Anhängern von Al-Ahli in Kairo und ihr größter Rival, was auch ein Kairo-Club ist, Zamalek. Die wurde zur Seite gesetzt mit dem Aufstand gegen Mubarak, weil der Hass gegen Mubarak noch tiefer war. Und das war das erste Mal in ihrer Geschichte, dass Ultras von beiden Teams Schulter an Schulter standen in den Kämpfen gegen die Sicherheitskräfte und die Anhänger von Mubarak vor einem Jahr auf Tahrir Square.
In den arabischen Staaten, wo bis vor kurzem noch starke Regimes herrschten, gab es kaum Orte, wo sich Oppositionelle versammeln konnten, außer zum Teil in Moscheen oder eben in Fußballstadien. In Ägypten wurde der Aufstand gerade in diesen Orten schon lange geprobt.
Meine Gewalt im ägyptischen Fußball war natürlich zwischen den rivalen Ultra-Gruppen, aber sie war viel mehr zwischen den Sicherheitskräften und die Ultras. Und das waren während der Saison beinahe wöchentliche Konfrontationen in den Stadien. Das ist auch einer der Gründe, warum die Ultras auf der einen Seite die Gruppe in Ägypten sind, die meiste Erfahrung und auch ohne Angst sind, aber die meiste Erfahrung in Straßengefechten und im sicheren Sinne auch respektiert werden darum durch die Polizeikräfte.
Der Mut, den sie aufbrachten, sich dem Regime entgegenzustellen, schwappte auf die ganze Bevölkerung über. Hunderttausende schafften es am Schluss, Mubarak vom Thron zu stoßen. Auch in anderen arabischen Staaten scheint der Fußball eine revolutionäre Kraft zu haben, erklärt Fußballblogger und Nahost-Journalist James Dorsey.
Fußball ist überall im Mittleren Osten politisch. Er ist einer der Leiter des Aufstandes in Syrien, in der Stadt Homs, was im Zentrum von des Aufstandes ist, ist ein Fußballer. Unter den 150 Sportlern und Managern, die in Bahrain letztes Jahr arrestiert werden und aus ihren Funktionen geschmissen werden, waren drei Mitglieder des nationalen Fußballteams von Bahrain. Die Proteste in Algerien haben sich im Augenblick verplatzt zurück von der Straße in das Stadion, aber könnten jeden Moment wieder von aus dem Stadion auf die Straße rausbrechen. Also Fußball und Fußballern spielt eine sehr wichtige Rolle.
Vor einer Woche haben in Ägypten ein Fußballspiel und die Ausschreitungen danach gezeigt, wie fragil die Situation in Ägypten immer noch ist. Fußball ist also nicht nur zu einem Symbol für den Erfolg einer Revolution geworden, sondern auch für das Misslingen eines sanften Übergangs zur Demokratie. Offen bleibt, was Fußballer, Fußballfans und Funktionäre in anderen Ländern daraus für Schlüsse ziehen.
Mehr zum Thema Fußball und Politik im Nahen Osten gibt es im Blog von James Dorsey. The Turbulent World of Middle East Soccer finden Sie unter der Webadresse mideastsoccer.blogspot.com.
95,6 Rabe Info.
Wenn öffentliche Ausschreibungen gemacht werden, so gibt es unter gewissen Voraussetzungen die Möglichkeit von Preisverhandlungen. Transparency International kritisiert in ihrem Bericht über die Schweiz, dies würde Korruption fördern. Benedikt Bachmann hat mit Reto Locher, dem Verfasser der Studie, gesprochen. Er wollte von ihm wissen, was denn die Problematik bei Preisabsprachen ist.
Preisverhandlungen, Abgebotsrunden, die haben einfach ein Potenzial, wo man Maschereien, Vetterli-Wirtschaft, wie sie es immer nennen wollen, Tür und Tor zu öffnen. Das ist einfach ein systemisches Problem, wo dann auch nicht mehr ganz durchschaubar ist, ja warum, wie wurde das genau gemacht, also gewisse Intransparenz per se aus dem System.
Diese Kritik richtet sich an den Bund, denn die Kantone haben bereits eine Richtlinie, die solche Verhandlungen verbietet. Nochmals Reto Locher.
Bei den Kantonen, im Konkordat der Kantone, ist das nicht mehr zulässig, eben genau deshalb, weil es eben Tür und Tor öffnet für krumme Machenschaften, sage ich jetzt mal. Und deshalb ist eigentlich nicht einzusehen, warum das auf Bundesebene noch zulässig sein soll.
Bei öffentlichen Ausschreibungen geht es darum, dass das günstigste Angebot zum Zuge kommt. Dies hat zur Folge, dass es auch schon zu Fällen gekommen ist, wo dann von Kinderarbeit produzierte Produkte zum Zuge kamen. Dies hat aber mit der öffentlichen Ausschreibung an sich nichts zu tun, denn ethische und ökologische Kriterien dürfen sehr wohl in der Ausschreibung thematisiert werden. Bei öffentlichen Ausschreibungen haben kleinere Firmen oft Mühe, das nötige Wissen und die nötigen Kapazitäten aufbringen zu können. Dieses Problem sieht auch Reto Locher.
Klar haben größere Unternehmen vielleicht mehr Möglichkeiten, mehr Erfahrung mit solchen Dingen, aber wie schon gesagt, es hat eigentlich nicht unbedingt viel auch mit der Studie, mit der Kritik der Studie in diesem Bereich zu tun. Also ich denke, das ist ja mehr eine systemische Frage, natürlich auch internationale Abkommen, WTO und so weiter, wo wir uns verpflichten, das eben so zu machen.
Wenn ein Mitarbeiter in einem Unternehmen Fehler oder gar bewusste Manipulationen entdeckt, so ist unbestrittenermaßen seine Aufgabe, diese intern versuchen, in Ordnung zu bringen. Als nächster Schritt wäre dann eine Ombudsstelle und, wenn das alles nicht funktioniert, würde als allerletzte Lösung noch die Öffentlichkeit in Frage kommen. So wird ein Mitarbeiter zum Whistleblower. In der Schweiz genießen Whistleblower bis jetzt überhaupt keinen Schutz, wie Reto Locher erklärt.
Also im Moment gibt es ja da in der Schweiz keine Regelung. Es gab ja Vorstöße im 2003, die eben einen vermehrten Schutz, einen festen Schutz fordern. Das Transparency International Schweiz hat in der Vernehmlassung jetzt zu dieser Vorlage, die im Moment diskutiert wird oder irgendwann dann in der Zukunft diskutiert werden wird, eine maximale Entschädigung von Whistleblowern von 36 Monaten, Monatslohn gefordert. Und also insofern, dass man einfach eine gewisse Handhabe hat, eine angemessene Entschädigung, um solche Hinweisgeber auch irgendwo zu schützen. Und im Moment sind wir bei 6 Monaten maximale Entschädigung und Personen, die eben solche Missstände melden, die sind ja oft dann ruiniert, geächtet auch von ihrer Branche, von der Gesellschaft zum Teil. Und ich denke, dort muss man einfach einen angemessenen Schutz herstellen.
Die finanzielle Entschädigung ist das eine, dass solche Leute oft kaum mehr eine Stelle finden, weil sie als Verräter gelten, ist ein anderes Problem. Ein weiteres Problem, das in der Studie von Transparency International angesprochen wird, ist eher unscheinbar. Doch wer hat nicht schon von Proporzglück gehört? Bei Proporzwahlen kann man Listenverbindungen und Unterlistenverbindungen eingehen. Alte Parteien mit Jungparteien, bürgerliche Zusammenarbeit oder Rot-Grün. Durch dieses System können Leute zu Sitzen kommen, die eigentlich wesentlich weniger Stimmen bekommen haben als nicht gewählte Personen. Dieses System ist derart kompliziert, dass nur wenige Leute es wirklich verstehen, wie Reto Locher erklärt.
Also wir haben in diesem Zusammenhang einen Experten von der Bundeskanzlei interviewt, der dieses System seit 35 Jahren beruflich begleitet und er hat einfach darauf hingewiesen, dass das System so komplex ist, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist und eben auch vom mathematischen Berechnungshintergrund, der da dahinter steht, ja nicht mehr transparent ist insofern. Und was vor allem problematisch anscheinend ist, sind die sogenannten spontanen Unterlisten, also dass man recht kurzfristig noch solche Listen zusammenstellen kann. Und da wurden wir auch von diesem Experten darauf hingewiesen, dass das auch problematisch ist.
sagt Reto Locher, der die Studie über Korruption und Transparenz in der Schweiz verfasst hat. Auch morgen wirft das Rabe Info noch einmal einen Blick auf diese Studie. Wir nehmen Interessenkonflikte bei der Staatsanwaltschaft und Besitzverhältnisse bei Medien unter die Lupe. Die Studie gibt es auch online unter www.transparency.ch.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info vom 8. Februar 2012. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Die Stadt Bern hat in den letzten Jahren für Velofahrende viel getan. Doch gibt es immer noch einige kritische Stellen, zum Beispiel das Bollwerk. Die Fraktion der Grünliberalen fordert da in einer Stadtratsmotion konkrete Verbesserungen. Benedikt Bachmann hat mit Stefan Jordi, Präsident von ProVelo Bern, darüber gesprochen.
Der Vorstoß verlangt, dass die Velofahrenden mehr eigene Spuren erhalten, dass der Verkehr entflechtet wird und mit eigenen Signalisationen geführt und wo sich Spuren kreuzen, deutlich markiert wird. Auch Stefan Jordi, Präsident von ProVelo Bern, sieht das Bollwerk als neuralgischen Punkt für die Velofahrenden.
Das Bollwerk ist in der Tat für die Velofahrenden ein neuralgischer Punkt, ein schwieriger Punkt, teilweise auch ein gefährlicher Ort. Und wir von ProVelo Bern sind seit längerem daran, uns zu überlegen, auch zusammen mit der Stadt, wie man dort Verbesserungen realisieren kann. Die Situation wurde damals mit dem Umbau des Bahnhofsplatzes ein wenig besser. Es gab ein Velostreifen beispielsweise stadtauswärts.
Stefan Jordi begrüßt zwar den Vorstoß grundsätzlich, doch hätte er ihn gerne noch etwas präziser formuliert.
Ich habe ihn auch gesehen, er wurde mir auch gezeigt. Ich hätte eigentlich gerne gehabt, dass im Vorstoß dort noch konkreter und detaillierter aufgezeigt wird, wo genau Verbesserungen anzubringen sind. Denn in genereller Art, da bringt es manchmal nichts. Man muss wirklich genau zeigen, wo man örtlich genau die Verbesserungen will, sonst bleibt man im Allgemeinen.
Insgesamt ist Stefan Jordi stolz auf die Fortschritte der letzten Jahre.
Die Stadt Bern hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Wir sind auch im schweizweiten Vergleich stehen wir sehr gut da. Es gibt noch bessere Velostädte in der Schweiz. Das hat die Velostädte-Umfrage letztes Jahr gezeigt. Aber wir sind an vorderster Front hier mit dabei, zu einer der besten Velostädte der Schweiz zu werden. Es braucht dazu aber noch weitere Anstrengungen und wir müssen aufpassen, dass wir mit neuen Projekten diesen Rang nicht verlieren. Beispielsweise Tramregion Bern, das kann sehr schwierig werden für Velofahrenden.
Und genau da ist die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und den Velofahrenden gefragt. Die Zusammenarbeit funktioniert auf jeden Fall wesentlich besser als früher, findet Stefan Jordi.
Im Vergleich mit früher kann ich dazu eigentlich sagen, dass die Zusammenarbeit besser geworden ist. Wir werden besser einbezogen. Manchmal müssen wir auch den rechtlichen Weg über Einsprachen gehen. Wir versuchen natürlich bereits in einem frühen Zeitpunkt unsere Einschätzungen mit auf den Weg zu geben. Aber die Zusammenarbeit eigentlich läuft nicht so schlecht. Manchmal wäre es schön, wenn die Stadt oder der Kanton ein bisschen früher einlenken würde. Es würde viel Aufwand und viele Ressourcen auch auf unserer Seite schonen.
Sagt Stefan Jordi, Präsident von ProVelo Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 8. Februar. In der Redaktion waren Benedikt Bachmann, Wilma Rall und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11, unter anderem mit einem weiteren Hintergrundbericht zur Transparenz in der Schweizer Gesellschaft und Wirtschaft und einem Beitrag zur Zusammenarbeit von Bob Dylan und Amnesty International. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.